SRF 1.
Regionaljournal Ostschweiz mit diesen Themen. Sparen, sparen, sparen. Die St. Galler Regierung plant nochmals ein Entlastungsprogramm von mehr als 100 Millionen Franken. Sparen auch bei der Uni St. Gallen. Dort gehen die Studiengebühren jetzt schon wieder auf. Und dann berichtet man noch aus der Bündner Herrschaft. Dort entsteht die fantastische Welt von Hobbits und Herr der Ringe. Dann unseren Schwerpunkt heute zu Ostschweizer Familienunternehmen. Wir fragen, wie sie in der Euro-Krise überleben und wieso sie nicht wie andere die Arbeitsplätze ins Ausland verlegen. Das Wetter, es regnet oder schneit. Am Mikrofon Philipp Gemperle. Der Kanton St. Gallen hat bald kein Eigenkapital mehr. Das zeigt der Finanzplan 2014 bis 2016. Ab spätestens 2015 müssen die Sparmassnahmen nützen, sonst würde sich der Kanton verschulden. Darum werden jetzt Leistungen gestrichen. Ich habe den Finanzdirektor Martin Gero gefragt, wie viel die Regierung so sparen will.
Da lässt sich jetzt im Moment noch nicht abschliessend sagen, aber sicher ist es so, dass die Plandefizite, die wir jetzt für das Jahr 2014, 15 und 16 abgeschätzt haben, dass die natürlich so einen grossen Umfang haben, dass es auch beim Entlastungspaket einen grossen Umfang wird sein. Und ich kann mir vorstellen, wenn man halt von Defizit redet, von 120 bis 160 Millionen Franken, dass es im dreistelligen Millionenbereich wird sein.
Schlussendlich wird die Regierung Leistungen streichen, weniger anbieten. Können Sie schon sagen, in welchem Bereich das möglich wäre?
Das ist eigentlich nicht eine Frage vom Wollen, sondern ist einfach eine Frage von der Reaktion auf die Situation, wo wir jetzt einfach drin sind. Und da sind wir einfach gezwungen, wenn wir den Haushalt wollen, wieder in eine waagerechte bringen, und zwar dauerhaft und langfristig. In welchem Bereich, dass man das machen da, oder kann machen, da ist jetzt noch zu früh zu sagen. Jetzt erwarten wir dann die Vorschläge von den Departementen, die Auslegeordnung, und wir haben mit dem Kantonsrat abgemacht, dass wir im Laufe dem Frühling auch in einem engen Kontakt mit dem Kantonsrat die Massnahmen werden erarbeiten.
Die Steuern, die sind jetzt schon recht auf im Kanton St. Gallen. Wie sieht es in diesem Bereich aus? Rechnen Sie damit, dass allenfalls die Steuern auch weiter mal schauen können?
Wir persönlich haben in der Regierung die Meinung, dass eigentlich die Steuerstrategie von unserem Kanton nach wie vor die richtige wäre, und die würde eigentlich bedeuten, dass wir eher mit den Steuern runter. Im Moment sehe ich aber für das überhaupt keinen Spielraum. Umgekehrt gesagt ist aber auch falsch, wenn man jetzt mit den Steuern wieder hantieren will, sondern ich glaube, es muss wirklich tatsächlich unser Ziel sein, dass wir in den nächsten Jahren von einem stabilen Steuerniveau im Kanton St. Gallen ausgehen und auch nicht noch verschlechtert und damit unsere Standards Attraktivität noch tangiert.
Der St. Galler Finanzdirektor Martin Gero. Welche Leistungen vom Kanton gestrichen werden, ist also noch auf. Die Regierung macht Anfang Jahr einen Vorschlag. Der Kantonsrat entscheidet im Juni in einer Sondersession. Die Universität St. Gallen tut die Studiengebühren auf. Der Grund ist das Sparpaket vom Kanton, das der Kantonsrat schon beschlossen hat. Nicht mehr zahlen müssen aber Schweizer Studenten, die den Bachelor machen, und Doktoranden. Und die Gebühren für die anderen gehen nicht so fest auf, wie ursprünglich geplant. Der Studentenpräsident Sebastian Götz ist froh, dass ihre Proteste genützt haben.
Wir sehen uns hier bestätigt. Es ist zwar eine Gebührenerhöhung, die wir zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, aber sind trotzdem auf unsere Anliegen eingegangen worden.
Die ausländischen Studentinnen und Studenten müssen bei diesen höheren Gebühren tiefer ins Anklangen als die Schweizer. Ausländer zahlen in Zukunft gut 2'000 Franken mehr als heute. Hobbits und Herr der Ringe. Die Geschichte von J.R.R. Tolkien begeistert Millionen von Fantasy-Fans. Zienin in der Bündner Herrschaft werden die fantastischen Ideen jetzt Wirklichkeit. Der Deutsche Bernd Greisinger baut die Fantasy-Welt nach und will seine riesige Sammlung ab nächstes Jahr dort ausstellen. Über das Hobbitland im Heidiland berichtet Silvio Lichti.
Der Bernd Greisinger steht in seinem Garten vor einem kuriosen, niedrigen Haus. Die Fassade, die ist komplett überwachsen und die Dachkante merkwürdig geschwungen. In den Büchern von J.R.R. Tolkien leben kleine menschenähnliche Wesen in so etwas. Das sei seine Hobbithöhle, erzählt der Bernd Greisinger. Ganz auffällig ist die Eingangstür grün, schwer und rund.
Das ist eine Spezialanfertigung von 160 Kilo Eiche, ungefähr 10 cm dick, massiv, mit Sicherheitsschloss in alle Richtungen. Also es ist ein Einzelstück.
Durch die Türen sollen dann auch mal die Museumsbesucher reingehen. Jetzt geht der Bernhard Greisinger vor, durch die Hobbit-Höhle durch, in den schwarzen Vorraum. Und dort geht der Stegen abwärts.
Gehen wir erstmal die Treppe runter, denn das Museum befindet sich überwiegend unterirdisch, wie man sieht. Aber ich mache doch mal Licht an, Sekunde.
Unten ist der Innenausbau noch nicht fertig, aber da und dort stehen schon Figuren. Die grössten sind bis zu 8 Meter gross, ein fauchender Drache, farbig bemalt, oder Zwergen und andere Wesen aus der Fabelwelt vom Herr der Ringe. Der Bernd Greisinger hat schon einen Haufen 100 Stunden Arbeit da drin gesteckt. All die Figuren, Dekorationen und die ganze Einrichtung, die gibt es so sonst nie.
Das ist Handarbeit. Dieses Museum ist wirklich nicht, kann man nicht von der Stange her irgendwie kaufen oder viele Sachen verwenden. Selbst die Treppen sind ja quasi vom Schreiner handgefertigt, genau für die Maße, die wir benötigen. Auch die Treppen könnte man ja nirgendwo irgendwie kaufen gehen. Das ist alles im Endeffekt, ist das Handarbeit.
Der Bernd Greisinger ist seit längerem ein absoluter Herr der Ringe-Fan. Vor ein paar Jahren hat er angefangen, alles, was es zu dem Thema gibt, zu sammeln. 600 Bilder von verschiedenen Künstlern, Zeichnungen, tausende Bücher in allen möglichen Sprachen, Spiele, Figuren, Zinnteller oder Kostüme. Das Beste davon will der Bernd Greisinger denn hier in seinem Museum ausstellen. Es sei die grösste Sammlung, die es gibt, sagt der Mann mit den kurzen Haaren und den Brillen. Warum hat ihm aber gerade der Herr der Ringe so dermassen der Ärmel hineingenommen?
Ja, weil die Geschichten von Tolkien, die Welt, die er geschaffen hat, so real wirkt. Es ist einfach die reale Fantasiewelt, so genau beschrieben in Details mit Geografie, Geologie, die Sprachen, überhaupt alles immer bis ins Detail beschrieben, so dass man sich das richtig real anfühlt. Wenn man Tolkien liest, dann ist es einfach so, als wenn man ein Buch über irgendeine Realität in der Welt, die es aktuell irgendwo gibt, lesen würde.
14 Räume sind es auf 300 Quadratmeter und jeder einzelne hat ein eigenes Thema. Jeder lässt den Besucher dann noch weiter eintauchen in die Welt des Tolkien. Der Bernd Greisinger hat bis vor 4 Jahren noch in der Finanzbranche sein Geld verdient. 2008 ist er ausgestiegen und seitdem ist der ehemalige Fondsmanager mit dem Bau von seinem Lebenstraum beschäftigt. 2,5 Millionen Franken hat er in sein Museum gesteckt, aus dem eigenen Sack, wie er sagt.
Das ist auf jeden Fall Luxus. Ich meine, es hat ja ein paar Millionen gekostet. Andere würden sich was anderes dafür leisten oder gönnen. Und ich gönne mir halt dieses Mittelerde-Museum, um eben mit anderen Menschen hier gemeinsam Spaß zu haben. Und das ist ja auch, man soll ja im Leben Spaß haben, es ist so kurz. Und wie gesagt, Erbsen zählen oder Geld zählen überlasse ich anderen.
Neues Museum im Aufbau, aber schon nächstes Jahr sollen Fans von überall her auf ihn hinpilgern. Auch wenn Millionen der Geschichten vom Tolkien verfallen sind, Massen will er nicht anziehen, sagt der Bernd Greisinger. Vorbeikommen können dann auch nur Gruppen, die sich anmelden. Und weil bei ihm der Spass an Sache im Vordergrund stände, will er mit seinem Hobbitreich dann auch kein Geld verdienen. Von dem hat er ja genug.
Der Silvio Liechti über die Fantasy-Welt, die in der Bündner Herrschaft entsteht. SRF 1, das ist das Regionaljournal Ostschweiz am 22.06. Und jetzt zu unserem Schwerpunkt heute. Sie sind 84, 44 und 29. Sie sind aus der Ostschweiz und alle drei führen ein Familienunternehmen mit Arbeitsplätzen in der Ostschweiz. Und das trotz der Globalisierung, trotz höheren Löhnen, trotz harter Konkurrenz. Wieso machen die drei da? Was haben sie für Rezepte? Welche Werte verfolgen sie beim Geschäft? Und wie sehen die drei Familienunternehmer die Zukunft in der Ostschweiz? Thomas Zuberbühler, mit diesen Fragen sind Sie diese Woche zu diesen drei Personen gegangen. Was sind das für Leute, die wir in den nächsten 20 Minuten kennenlernen?
Es sind alles Geschäftsleiter von einem Familienunternehmen, das sich bis jetzt erfolgreich auf dem Markt behauptet. Eine junge Frau zum Beispiel, die vor 4 Jahren ins Familienunternehmen eingestiegen ist, ein Stahl- und Metallbauunternehmen und bei dem schon gleich Steuer soll übernehmen. Dann ein Mann in den 40ern, der mit seinem Familienunternehmen im Rital Maschinen herstellt, die auf der ganzen Welt stehen. Und dann auch ein anderer Mann, der mit 84 kann erzählen, wie er ein kleines Nahrungsmittelunternehmen zu einer Firma mit fast 400 Millionen Franken Umsatz gebracht hat.
Das sind also drei Porträts, die wir nachher hören. Und zwischendurch diskutieren wir dann auch über die. Fangen wir doch jetzt einmal mit der Person an, die am weitesten zurück schauen kann.
Das ist der 84-jährige Alexander Stoffel. Er ist immer noch hellwach im Geist und noch immer mit einem Büro im Hauptsitz von seinem Unternehmen, der Hügli Nahrungsmittel Steinach. Weltweit hat das Unternehmen 1300 Mitarbeiter, davon 200 in unserer Region. Und die produzieren unter anderem Suppe und Fertigessen für Spitäler oder Kantinen. Der Alexander Stoffel Stoffel hat das Unternehmen von seinem Vater vor 56 Jahren übernommen, also zumindest in den boomenden Jahren. Er ist sozusagen der Mr. Hügli und mit ihm habe ich im Büro darüber geredet, was sich denn wie verändert hat in den letzten Jahren. Und der Mr. Hügli hat dann das Geschäft übernommen, wo der Elvis Presley gerade ganz gross war. Well, since my baby left me, will I find a new place to dwell? Well, it's down at the end of Lone Street, that heartbreak hotel. Also zu einer Zeit, wo die Schweiz marktmässig noch weiter weg war von der globalisierten Welt, wie wir sie heute kennen. Die EU oder der EWR hat es damals nicht gegeben und trotzdem, der Alexander Stoffel hat es mit Hügli ins Ausland gezogen.
Die Firma war so klein, sie hat sich entwickeln oder man hat sie schliessen. Und darum haben wir uns, also wir haben uns entwickelt. Das war damals notwendig gewesen. Die Grenzen sind zu gewesen, also man hat Waren müssen in diesen Ländern produzieren, in denen man geschafft hat. Das ist nicht wie heute, wo man können exportieren.
Hügli steht also für ein Ostschweizer Unternehmen, das die Grenzen beim Geschäft ignoriert hat, aufgebrochen ist und die Globalisierung so schon ein bisschen vorweggenommen hat. Heute hat die Hügli mit grösseren Kunden zu tun als früher, eine Folge von der Internationalisierung der Märkte. Weil es also mehr geht, sind heute die Verhandlungen wichtiger als früher, aber gleich fair. Und das heisst für den Alexander Stoffel...
Ja, das heisst, man muss den anderen so behandeln, wie man selber behandelt wird werden. Das ist eigentlich die einfachste Aussage.
Aber nicht alles, was fair ist, macht wirtschaftlich Sinn. Heute gibt es einen Haufen Unternehmen wie Tügli, die den Grossteil vom Personal aus der Schweiz abziehen. Es ist zu teuer, auch wegen dem Schweizer Franken, der die Preise in die Höhe treibt. Der Alexander Stoffel sitzt im Hemd und den Krawatten am Sitzungstisch, wo er dort die Fenster in den verhangenen Alpsteig sieht. Hat er auch schon daran gedacht, um die Sicht aufzugeben, wegzuzügeln?
Nein, absolut nie. Das ist nie, das steht nicht zur Diskussion. Der Standort Schweiz, der ist für Hügli gut und der wird auch bleiben.
Wieso?
Also erstens sind wir einfach mal eine Schweizer Firma. Ein gewisser Patriotismus ist da sicher auch dabei. Wir sind verantwortlich für die Arbeitskräfte, die es da hat. Aber es ist auch geschäftlich gut. Ich bin überzeugt, dass es auch geschäftlich ein guter Standort ist. Man hat ausgezeichnete Arbeitskräfte, man hat ein stabiles System, man hat relativ moderate Steuern. Das gesamte Umfeld ist gut.
200 Stellen bietet Tügli an. Es arbeiten vor allem Leute aus der Region da, teils auch aus dem nahen Ausland. Und trotz der grossen politischen und wirtschaftlichen Veränderungen der letzten 50 Jahre, das Personal hat sich nicht gross verändert, findet Alexander Stoffel.
Schauen Sie, das kommt auf das Menschenbild an, das man hat. Ich gehe davon aus, dass ein Mensch sich will entwickeln, dass er will kreativ tätig sein, dass er will gewisse Selbstverwirklichung auch im Beruf zu erreichen. Und wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, dann funktioniert das.
Festgestellt hat er aber, dass Berufseinsteiger im mittleren und höheren Kader heute weniger bereit sind, um sich aufzuschaffen, sondern bei den Lohnverhandlungen mehr fordern als früher. Der Alexander Stoffel lacht und meint, ich sei sicher enttäuscht, weil so viel hätte sich gar nicht verändert in den letzten Jahrzehnten. Er nimmt den Mappenführer mit handgeschriebenen, vergilbten Zetteln drin.
Es ist noch lustig, ich habe aufgrund von dem Interview habe ich mal in einer Schublade gekramt und habe Führungsgrundsätze von der Hügli, die erstmals niedergelegt worden sind, 1969 schriftlich, habe ich gesehen. Und die sind eigenartigerweise, sind da gewisse Sätze, die stehen auch heute noch im Leitbild drin. Also zum Beispiel so ein umstrittener Satz: Es ist besser, bei zu viel Vertrauen enttäuscht zu werden, als unbegründet zu misstrauen. Und aber der hat sich erhalten und ist irgendwo auch ein Grundsatz in unserer allgemeinen Haltung.
Der 84-jährige Alexander Stoffel von der Hügli Nahrungsmittel AG. So viel hat sich also gar nicht verändert in diesen Jahren, Thomas Zuberbühler, das hat er Ihnen gesagt. Sind Sie nicht ein bisschen überrascht gewesen von dieser Aussage?
Ja, schon ein bisschen. Doch, ich habe mir vorgestellt, dass der Alexander Stoffel mit seinen 84 doch eher für die alten Zeiten schwärmt, so wie man das ja vielleicht von den eigenen Großeltern kennt. Aber auf mich hat er den Eindruck gemacht, dass er auch heute noch mit Herz und Blut Unternehmer ist. Er hat dann auch gemeint, wer heute eine gute Idee hätte, der könne in der Schweiz immer noch Erfolg haben. Logisch, auch der Alexander Stoffel hat für seinen Erfolg knallhart kalkuliert und Emotionen natürlich so weit wie möglich aus dem Geschäftsalltag rausgelassen.
Mit dem Alexander Stoffel haben wir jetzt also ein bisschen auf die Zeit zurückgeschaut. Jetzt gehen wir zu jemand anderem, zum Patrick Bärhalter. Er steht ja mitten im Arbeitsleben.
Ja, der Patrick Bärhalter ist 44 und führt die Bärhalter AG zu Wittnau. Das ist ein Maschinenbauunternehmen mit rund 100 Mitarbeitern, die vor allem Stanzmaschinen herstellen. Auf diesen Maschinen produziert man dann zum Beispiel Joghurtdeckli oder die Etiketten für auf die Bierflaschen. Der Patrick Bärhalter führt das Unternehmen in dritter Generation seit 1980. Und er hat es momentan also nicht immer so einfach. Der Patrick Bärhalter zeigt mir den Maschinenpark von seiner Firma. Da arbeiten die Angestellten auch jetzt noch an dem Abend am 6. Die Maschinen, die sie herstellen, stehen schon bald auf der ganzen Welt. In Brasilien, in vielen Ländern von Europa, in den USA oder auch in Japan. Die Bärhalter AG ist heute, 50 Jahre nach der Gründung, durch den Grossvater von Patrick Bärhalter, nicht mehr nur in der Region, sondern auf der ganzen Welt tätig. Weil es im Maschinenpark so laut ist, sitzen Patrick Bärhalter und ich schon bald im Sitzungszimmer oben, wo man die Maschine durch die Wände, aber auch immer noch ein bisschen brummen. Ein gutes Zeichen.
Also wir dürfen sehr zufrieden sein mit dem Auftragseingang. Wir haben einige schöne Projekte, die wir dürfen umsetzen. Ich muss sagen, es ist manchmal ein bisschen wellenbarte Gefühle. Es geht auf, manchmal geht es halt wieder runter. Und aufs Ganze raus wären wir sicher gefordert.
Auch zu Wittnau spürt man eben die Währungsturbulenzen. Der Schweizer Franken macht es nicht einfach, um mit Produkten aus dem Rital gegen die weltweite Konkurrenz bestehen. Aber es gibt Lösungen. Innovation heisst eine. Also immer neue, bessere Produkte herstellen, die ihren höheren Preis wieder rechtfertigen. Und für diese Innovation schaut Patrick Bärhalter heute vermehrt auch über das eigene Unternehmen aus und über die Grenzen.
Also Wissen heisst ja nicht immer, dass man alles nur im Betrieb muss haben. Wichtig ist sicher, dass Kernkompetenzen da sind, aber es ist auch wichtig, mit engen Partnerschaften zusammenzuarbeiten, vor allem auch in der Schweiz, manchmal so gerne im Ausland.
Das macht der Patrick Bärhalter anders als noch sein Vater oder sein Grossvater. Wer global tätig ist, muss halt auch global denken. Aber eins sei über die vielen Jahre gleich geblieben, die Werte, die sie im Unternehmen pflegen, das sei vor allem Respekt. Respekt gegenübereinander im Unternehmen, aber auch gegenüber den Lieferanten und den Kunden. Das helfe auch jetzt in der wirtschaftlich schwierigen Phase, wo der Druck auf die Marge massiv sei.
Also wir müssen damit leben, dass wir den Druck spüren von anderen, also von Kunden von uns. Und unsere Lieferanten, wir sagen denen nicht einfach Lieferanten, das sind wirklich Partner von uns, probieren wir natürlich irgendwo mit ins Boot nehmen, auch eine gewisse Verständnisbasis aufzubauen oder aufzubringen, dass sie verstehen, was wir können erreichen können. Nicht immer einfach, aber vielmals schaffen wir dann gemeinsam können, zum das trotzdem irgendwo erfolgreich umzusetzen.
Seit Patrick Bärhalter vor 14 Jahren die Geschäftsleitung übernommen hat, sei alles schneller, komplexer, intensiver geworden. Da machen wir sich natürlich Gedanken, wie wir das eigene Unternehmen auch in Zukunft in der Region behalten können.
Also der Patriotismus in meinem Herz ist sehr hoch. Aber ich muss sagen, es wird immer schwieriger natürlich mit den ganzen Rahmenbedingungen, die wir damit zu kämpfen haben. Umso mehr heisst, dass wir gemeinsam und zusammenstehen, gemeinsam arbeiten daran, um jedes Pünktchen auf dem I zu arbeiten, um erfolgreich sein zu können.
Und da kommt der Patrick Bärhalter aufs Thema Personal. Als Chef allein können wir die Arbeitsplätze nämlich nicht in der Region behalten. Da müssen alle mithelfen. Und das verlange Flexibilität.
Ich denke, wir haben sehr viele Sachen richtig gemacht. Aber wir dürfen nicht vergessen, um weiterhin Sachen richtig zu machen. Und richtig das zu machen, heisst einfach auch in der Dynamik, die es heute braucht, um das zu machen. Und, ich habe es vorher schon mal erwähnt, Flexibilität in dem Sinn an Arbeitszeiten und so weiter, das spielt einfach dort dann auch mit eine Rolle. Und wir haben das uns so eine Freizeitkultur angeeignet, wo dann eben vielleicht auch mal muss ein bisschen eingeschränkt werden.
Der Geschäftsführer von der Bärhalter AG, der Patrick Bärhalter, ist das gewesen. Und Sie hören SRF 1 mit dem Regionaljournal Ostschweiz mit einem Schwerpunkt zu Ostschweizer Familienunternehmen. Bei mir im Studio ist immer noch der Thomas Zuberbühler. Der Patrick Bärhalter hat ja im Gespräch mit Ihnen das Personal angesprochen, dass man zusammenheben, zusammenarbeiten. Und es hat ein bisschen danach getönt, wie wenn das in Zukunft noch wichtiger würde.
Ja, das ist etwas, was ich in allen Gesprächen mit den drei Familienunternehmern gehört habe. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Druck zunimmt, um extra Arbeit zu leisten, weil Aufträge kommen heute vielfach immer kurzfristiger rein, mit immer kurzfristigeren Lieferzeiten. Also entweder hat man ganz viel Arbeit oder eben sonst wieder fast keine. Und die Schwierigkeit zum Planen, die kommt natürlich auch das Personal mit über, wenn es eben mal muss extra Schichten fahren und dafür in anderen Zeiten wieder die Kurzarbeit muss akzeptieren. Das ist natürlich nicht etwas, was die Gewerkschaften gerne hören. Gerade auch die Sonntagsarbeit ist heftig umstritten und für ihre Rechte haben die Arbeiter ja lang gekämpft. Ob sie die Rechte dann einfach so wieder abgeben, das bezweifle ich.
Aber auch der Patrick Bärhalter hat ja die Sozialverantwortung rausgestrichen. Er steht ja für die heutige Generation von Familienunternehmern. Wie sieht denn das in der zukünftigen Generation aus?
Für das habe ich Diana Gutjahr getroffen. Sie ist 29, ist übrigens auch Thurgauer SVP-Kantonsrätin und hat die Lehre schon im Familienbetrieb gemacht. Der heisst Ernst Fischer AG. Es ist ein Stahl- und Metallbauunternehmen, das seinen Sitz zu Romanshorn hat. Dort arbeiten um die 80 Leute und sie produzieren ganze Gebäudestrukturen, also zum Beispiel ganze Tankstellenjobs oder auch alles, was man von aussen beim Fußballstadion St. Gallen sieht. Die Ernst Fischer AG ist vor allem in der Schweiz tätig, aber Diana Gutjahr sagt, der Druck auf Preise durch ausländische Konkurrenten, den nehmen wir zu.
Ich habe, schon als ich ein kleines Kind war, habe ich gesagt, ich will das mal machen.
Diana Gutjahr passt mit ihrem schicken Auftreten in der Bluse und dem Vester auf den ersten Blick so gar nicht in den Stahl- und Metallbaubetrieb. Aber die Geschäftsleiterin in Spee ist vor 4 Jahren in der Ernst Fischer AG gekommen, um das Zepter von ihrem Vater übernehmen. Und von dem hat sie als Wichtigste schon gelernt.
Ich habe mit auf den Weg bekommen von meinem Vater, dass es eine grosse Verantwortung ist, die man zu tragen hat. Wir haben rund 80 Mitarbeitende, die wir dort beschäftigen, davon 15 Lernende. Es ist natürlich klar, dass man für 80 Mitarbeiter auch den nötigen Umsatz und einen Gewinn muss können erwirtschaften, weil man muss ja auch können die Löhne in den Monat zahlen.
Die Verantwortung hat die studierte Betriebswirtschafterin aber nicht abgehalten. Und auch der Zeitpunkt von ihrem Anfang nicht, der war ja nicht gerade der schönste gewesen. Seit Diana Gutjahr im Geschäft tätig ist, bringt die Finanz- und Wirtschaftskrise einen Haufen Unsicherheit und neuen Konkurrenzdruck, vor allem auch wegen dem teuren Schweizer Franken.
Momentan ist es so, dass gewisse Firmen in die Schweiz reinkommen und für weniger eigentlich können das Produkt anbieten. Aber wir sind eigentlich in einem Bereich tätig, wo man ein bisschen Nischengeschäft ist, vielleicht falsch ausgedrückt. Aber wir haben mit den grossen Ölgesellschaften haben wir Verträge, die wir können liefern können. Aber natürlich spüren wir schon, dass zum Teil aus Italien der Druck immer mehr kommt und stärker wird, wo dann einfach die niedrigen Lohnkosten denen zum Vorteil kommt, dass sie einfach Produkte viel günstiger anbieten können, wieder dass mir da für uns möglich ist.
Die höheren Löhne in der Schweiz sind aber nicht das, wo Diana Gutjahr am meisten Sorgen macht, sondern dass sie überhaupt genug gute Leute findet. Der sogenannte Fachkräftemangel sei massiv.
Es nützt nichts, wenn du ein super Produkt hast, ein super Chef und niemand macht's.
Die Ernst Fischer AG behauptet sich aber schon seit 100 Jahren auf dem Markt. Seit bald 40 Jahren ist sie in den Händen der Familie Gutjahr. Und das spüren wir auch im Unternehmen, weil die Werte, die sie die Heimtage pflegen, sind auch die Werte, die sie im Unternehmen sehen wollen, sagt die 29-jährige Diana Gutjahr, die schon bald die neue Chefin wird sein.
Wir sind eben traditionell bürgerlich eher konservativ eingestellt. Das heisst, wenn wir etwas investieren in Maschinen, dann machen wir das erst, wenn man das nötige Geld dazu hat und nicht auf Pump eigentlich von den Banken müssen abhängig sein müssen. Das ist sicher die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist der Wert von der Familie, von den Menschen, der soziale Gedanke, ist mir auch sehr wichtig, dass man... Ich kenne jeden Mitarbeiter von uns und ich kenne nicht nur dem seinen Namen, sondern ich kenne von jedem auch eine Geschichte.
Und das bedeutet, dass man aus ihrer Sicht auch faire Löhne zahlen. Unternehmen müssen regional eben auch soziale Verantwortung übernehmen, ist sie überzeugt. Die junge Frau hat sich also entschieden, um das Familienunternehmen weiterzuführen, will sich aber an die Tugenden von ihren Vorgängern halten. Ist das denn noch erfolgsversprechend? Wären nicht sie jetzt die, die einmal könnte im Ausland produzieren lassen, zum Beispiel Enet vom Bodensee?
Also wenn die Frage darauf herausläuft, ob wir möchten umsiedeln, ins Ausland gehen, dann muss ich das verneinen, weil wir möchten hier in Romanshorn bleiben und wir werden alles daran setzen, dass wir hier in der Region können, unseren Standbein behalten können.
Den hohen Lohnkosten zum Trotz. Schlechte Zeiten, sagt Diana Gutjahr, sagen ja nichts Neues. Sie hat ihren Vater selten gehört schwärmen, wie gut alles laufe. Und darum hat sie die Herausforderung auch angenommen.
Ich meine, vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren haben sie vielleicht auch schon so Ängste gehabt und wir sind ja heute immer noch da und man muss einfach hart arbeiten, es wird einem einfach nichts geschenkt. Und wenn man an dem Grundsatz festhalten tut, dass man jeden Morgen aufsteht und sein Bestes gibt und so todmüde und kaputt ins Bett geht und weiss, mal, heute habe ich alles gegeben, was ich konnte und mehr ging nicht, dann glaube ich auch, dass man auch in Zukunft bestehen kann. Man muss einfach härter arbeiten.
Diana Gutjahr von der Ernst Fischer AG zu Romanshorn. Thomas Superbühler, Sie haben die drei Familienunternehmer aus drei Generationen getroffen. Wenn man jetzt so zulässt, dann könnte man meinen, das sind jetzt mal alles selbstlose Übermenschen, die schauen, dass es den Leuten gut geht und für das auch selber härter arbeiten. Ist das tatsächlich so?
Ja und nein, würde ich sagen. Also einerseits muss man diesen drei Personen natürlich zugestehen, dass sie Arbeitsplätze schaffen und Verantwortung übernehmen und so der Region eben auch wichtige wirtschaftliche Impulse geben. Aber andererseits sind das ja alles auch Geschäftsleute, die mit ihrem Unternehmen wollen einen Gewinn erzielen und darum auch Leute entlöhnen, wenn es eben wirtschaftlich keinen Sinn mehr macht. Mich hat einfach verwundert, wie gross der Optimismus bei diesen drei noch immer ist, wenn man jetzt in den Medien ja meistens von Arbeitslosen, Kurzarbeit und eben dem starken Schweizer Franken gehört. Inwiefern das jetzt die Aussagen einfach Durchhalteparolen gewesen sind, das kann man jetzt halt noch nicht so abschätzen.
Drei Generationen, drei Leute, drei Familienunternehmen, das war unser Schwerpunkt gewesen. Sie finden alle Porträts auch online auf srf.ch/news. SRF 1, es ist 4 vor 6 und das ist das Regionaljournal Ostschweiz. Hier nochmal die wichtigsten Meldungen vom Tag. Der Kanton St. Gallen hat bald kein Eigenkapital mehr. Das zeigen die Finanzplan 2014 bis 2016. Ab spätestens 2015 müssen die Sparmassnahmen, die der Kantonsrat beschlossen hat, nützen. Sonst gäbe es zu viel Schulden oder der Steuerfuss müsse weiter rauf, schreibt die St. Galler Regierung. Jetzt werden noch Leistungen gestrichen, über die entscheidet der Kantonsrat in einer Sondersession im Juni. Auch die Universität St. Gallen muss sparen, sie tut darum die Studiengebühren auf. Nicht mehr zahlen müssen aber Schweizer Studenten, die den Bachelor machen und Doktoranden. Und die Gebühren für die anderen gehen nicht so fest auf, wie ursprünglich geplant. Und jetzt zum Wetter. In der Nacht schneit es über 1000 Meter, darunter regnet es. Morgen ist es dann noch nass, am Nachmittag wird es ein bisschen freundlicher und am Wochenende ist es durchzogen. Mehr zum Wetter, News und Hintergründe aus der Ostschweiz, all das finden Sie bei uns im Internet, srf.ch/news und dann auf regional klicken. Verantwortlich für die Sendung ist Beatrice Gmünder, am Mikrofon war der Philipp Kemperle.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.